bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Totende richten wird. Eindringlich. Vor Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Darüber haben wir schon kurz etwas gesagt. Und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn, jetzt kommt er wieder auf sein Thema des großen Abfalls zu sprechen, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Das ist eine prophetische Aussage, auch wenn er nicht sagt, das hat der Heilige Geist offenbart, das geht aus dem ganzen Kontext eindeutig hervor und stimmt mit anderen Dingen überein, wo er dann wieder sich bezieht auf den Heiligen Geist. Ja, 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist sagt, in späteren Zeiten werden die Gläubigen Lehren von Dämonen anhängen und vom Glauben abfallen. Lehren von Dämonen mitten im Volke Gottes. Und weil sie Lehren von Dämonen annehmen, werden sie abfallen. Das Ziel des Teufels ist, Menschen zum Abfall zu bringen. Das heißt, sie hören auf, Christus Gehorsam zu leisten. Und stattdessen leisten sie menschlichen, teuflischen Ideen und Lehren Gehorsam, was ihrem Fleisch sehr entgegenkommt. Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Begierden selbst Lehre aufhäufen werden. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Bitte schau diesen Text an, 2. Timotheus 4, Vers 3. Frage, es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Wer bitte ist sie? Wer ist mit sie gemeint? Die Mormonen? Die Zeugen Jehovas? Gläubige. Paulus prophezeit, in der letzten Zeit wird ein großer Abfall stattfinden. Und der ist daran erkennbar, dass Gläubige, die Jesus als Herrn nennen, von der Wahrheit sich abwenden. Und sie suchen sich selber Lehrer, die ihnen schöne Dinge erzählen. Aber das, was die da erzählen, ist nicht in Übereinstimmung mit der apostolischen Lehre, wie sie ein für alle Mal dargelegt ist im Neuen Testament. Das ist schockierend und das ist nicht schön zu hören, aber es ist notwendig zu hören. Paulus war nicht naiv. Er war nicht blauäugig und gutgläubig, sondern er sagt, hey, pass auf, da sind Leute unterwegs im Namen des Herrn. Und sie haben einen falschen Dienst, sie haben eine falsche Salbung und sie verführen Menschen. Und sie bringen Betrug und Menschen fallen auf diesen Betrug herein und sie werden dafür einen zu hohen Preis bezahlen. Paulus hat nicht gesagt, ach, die meinen doch alle den Herrn, die meinen es doch alle gut. Sei doch nicht so kritisch, sei nicht so negativ. Genau das Gegenteil. Er ruft nicht zu einem allgemeinen Misstrauen auf. Oh nein, Misstrauen ist nicht von Gott. Er ruft auf zu Wachsamkeit und er ruft auf zu geistlicher Mündigkeit und er ruft auf, Dienste zu prüfen. Und Dienste werden nicht geprüft, weil was alle anderen sagen, wie groß die Gebäude sind, wie viele Leute da ankommen und wie viele Gelder da sind oder welchen Einfluss das hat im Land und so weiter. Das sind alles untaugliche Prüfungskriterien. Die einzigen Prüfungskriterien, die das Neue Testament uns nennt, um einen Dienst zu prüfen. Oder drei sind es, aber die gehören sehr zusammen. Stimmt die Lehre, stimmt die Botschaft mit dem geschriebenen Wort überein? Zweitens, ist der Lebensstil und der Charakter erkennbar, dass es mehr und mehr in Richtung Christusähnlichkeit geht? Und drittens, was ist die Frucht? was ist die Frucht? Werden Menschen in Bindung, in Abhängigkeit an Christus gebracht? Oder werden sie in Abhängigkeit an einer Leiterpersönlichkeit gebracht? Oder in Abhängigkeit von einem System, einer Kirche, einer Glaubensrichtung, einem Netzwerk? Was ist die Frucht? Das sind die Punkte, die wir kennen müssen, um Dienste zu beurteilen. Und das Wort gesagt, glaubt nicht jedem Geist. Und wir müssen wissen, wie können wir etwas prüfen? Und wenn wir die gesunde Lehre nicht kennen, können wir nicht feststellen, hey, an diesen und jenen Punkten weicht dieses, was wir da gerade hören, von der gesunden Lehre ab. Ist doch logisch. So. Unterscheidung kommt also nicht, indem man Sektenkunde betreibt und alle möglichen falschen Strömungen studiert. Und manche Leute sagen, ja, was hältst du von dieser Richtung und was hältst du davon, was hältst du davon? Warum tust du nicht alles ins Internet und dann kann man sehen, was gefährlich und was falsch ist? Ja, und dann mache ich 6 Wochen Ferien und inzwischen kommt die nächste schreckliche Sache und du findest keine Hilfe im Internet und denkst, weil es nicht drauf steht, dann wird es ja in Ordnung sein. Das ist nicht die Art und Weise. Wir lernen, das Falsche zu erkennen, indem wir das Richtige kennen. Das sind die Leute bei der Bank. Die können oft mit den Fingern eine Blüte identifizieren. Weil so viel echtes Geld durch ihre Finger geht, die haben es in den Fingerspitzen. Und da gehen die Scheine nur so durch und sagen, halt, stopp, nochmal zurück. Da war was, das war komisch. Dann holen sie es raus, dann tun sie es unter ihre Geräte und merken, aha, siehst du, wieder ein richtige Feeling gehabt. Die können die Blüten erkennen, weil sie permanent das Richtige in der Hand haben. Wir lernen nicht das Falsche kennen, indem wir uns auf das Falsche konzentrieren, sondern wir müssen Gott kennenlernen. Wir müssen seinen Geist kennenlernen. Wir müssen wissen, wie sein Geist redet, wie sein Geist uns warnt, wie sich das anfühlt. Und wir dürfen nicht abhängig sein von Menschen. Und wir lesen irgendwelche Bücher, ja, der hat geschrieben, das ist ein blöder, unguter Dienst und das ist nicht richtig und das. Hey, es geht nicht darum, was Menschen sagen. Was sagt der Heilige Geist? Und der Heilige Geist fängt an zu uns zu reden, wenn wir in diesem Wort zu Hause sind. Ihr habt die Salbung, sagt Johannes, und die Salbung wird euch alles lehren. Der Heilige Geist in uns schlägt Alarm. Ist das komisch? Alle sind so begeistert. Ich fühle mich so komisch und irgendwie, weiß nicht, ich komme da gar nicht mit. Und dann denkt man, ja, ich bin wieder so kritisch und jetzt habe ich wieder irgendwas hier. Lerne auf deinen Geist zu hören. Dein Geist gibt Kommentare ab. Dein Geist lehrt dich zu unterscheiden. Du kannst entdecken, ist da ein Ja, ist da ein Jawohl, das ist es, da geh rein. Oder ist da ein Be careful, halt dich davon weg, das ist nichts für dich. Ist das da? Permanent kriege ich Bücher und CDs und alle möglichen Dinge und ich soll mich damit beschäftigen, und so weiter. Manchmal nehme ich nur ein Ding in die Hand. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich kenne diese Leute und ich weiß nicht, was die für eine Lehre vertreten. Ich nehme das nur in die Hand. Und der Heilige Geist einfach, er ist sehr sparsam mit seinen Kommentaren. Er sagt einfach, tu es weg. Oder irgendwas anderes. Und ich weiß nicht, wer das ist, habe noch nie von dem gehört. Yes! Yes, ja, geh da rein, das ist gut. Ja. Und dann erst schlage ich das Wort auf und dann prüfe ich Sachen. Aber der erste Impuls ist da. Und wenn etwas in mir sagt, da kann ganz Deutschland begeistert sein, da können sie alle hinfahren, da können sie alle Konferenz mitmachen und alle Bücher kaufen. Ich werde dort nicht einen Cent investieren. Und ich habe viele Leute gesehen, die mit Begeisterung in Dinge eingestiegen sind und das hinterher bitter bereut haben. Wir müssen lernen, auf unseren Geist zu hören. Die Salbung in uns will uns alles lehren. Und wie viele Menschen verlassen sich auf ihren Verstand, verlassen sich auf das Urteil von anderen Menschen. Ein Pastor vor Ort sprach über eine bestimmte Sache, die absolut verführerisch ist. Und er sagt, ja, aber der große Bruder XY, der ist doch da auch hingegangen und der hat doch den Heiligen Geist und der wird schon wissen, was er tut. Das ist ein Zeichen von Unmündigkeit. Wir können es nicht darauf verlassen, dass jemand jahrelang einen guten Dienst gehabt hat. Wir müssen schauen, was tut er heute. Und man kann lange einen wunderbaren Dienst gehabt haben, man kann ein Segen fürs Land gewesen sein und plötzlich geht es doch in die falsche Richtung. Und wir können nicht von dem von früher leben und sagen, ja, das war immer gut, dann wird das jetzt auch gut. Hallo, wir spielen nicht Lotto, wir haben nur einen Versuch. Wir haben nur einen Versuch und der muss treffen, der muss passen, das muss stimmen. Manche Leute mit ihrem geistlichen Leben, die sind so naiv und so blind und so unbedarft. Hast du es gehört, wie die Ostfriesen durchs Minenfeld gehen? Irgendwann wirst du die Mine finden. Irgendwann. Ihr Lieben, das ist nicht das geistige Leben. Wir probieren alles aus und wenn es eine Mine war, dann werden wir es schon merken. Ja, du wirst es merken und dann ist es zu spät. Ich kenne Leute, die sind in dämonische Dinge reingegangen und haben sich nie wieder erholt. Nie wieder. Nie wieder. Manches Mal, du hast nur einen Versuch. So sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Lerne Gott kennen. Lerne das Wort kennen. Und verstehe, was ist die gesunde Lehre? Und da sind Christen, die weichen ab von der gesunden Lehre. Die können das nicht mehr ertragen. Und sie wenden sich von der Wahrheit ab. Kehren sich ab von der Wahrheit. Das heißt, sie hören auf, Christus nachzufolgen. Das ist, was es heißt. Sich von der Wahrheit abzukehren, heißt aufzuhören, Christus nachzufolgen. Ja, aber der Herr segnet doch, da sind ja so viele Leute und da ist ja Wachstum. Ja, und bei den Zeugen Jehovas ist auch Wachstum. Was möchtest du damit sagen? Wachstum, wie viel Geld da ist, wie viele Fernsehstationen, wie viele verkaufte Bücher, das bedeutet alles überhaupt nichts. Es kann sein, dass es von Gott ist und es kann sein, dass es ganz woanders herkommt. Das sind keine tauglichen Kriterien. Ja, jetzt hast du mich völlig unsicher gemacht. Danke für dieses Kompliment. Gut. Also, dann weißt du, deine einzige Chance ist, du musst den Herrn und das Wort kennenlernen, um Dienste zu prüfen, um zu unterscheiden, um nicht in die Falle zu geraten. Sie wenden sich zu den Fabeln. Heißt das, dass dann auf der Kanzel dieses Buch von Aesop mit den Fabeln aufgeschlagen wird statt Bibel? Nein, Fabeln bedeutet menschliche Erfindungen. Das bedeutet Fabeln, menschliche Erfindungen. Und davon gibt es in Hülle und Fülle in unserem Land menschliche Erfindungen, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Und trotzdem Millionen von Gläubigen glauben das. Menschliche Erfindungen. Wie kannst du sie herausfinden? Indem du die Wahrheit kennst. Und was mit der Wahrheit nicht übereinstimmt, ist die Lüge. Ist doch ganz einfach. Was der Wahrheit widerspricht, ist die Lüge. Und da sind Menschen, die meinen es gut, aber sie belügen dich. Die meinen das alle gut. Aber sie sind verführt und sie verführen andere. Blinde, blinden Leiter. Sie haben selber keine geistliche Peilung. Und sie können andere nicht den Weg der Wahrheit führen. Und davon gibt es nicht ein oder zwei, sondern viele. Und das Merkmal der Endzeit ist, dass das immer mehr zunimmt. Und immer mehr Gläubige werden in diesen Sog hineinkommen, wenn sie jetzt nicht die Warnung des Heiligen Geistes hören und jetzt ihre Hausaufgaben machen und sagen, ich muss mir Zeit nehmen, den Herrn und das Wort der Wahrheit kennenzulernen. Ich muss mich da reinknien. Es geht um mein Leben. Es geht um meine Zukunft. Es geht um die Ehre Gottes. Ich kann das nicht so leichtfertig nehmen und orientiere mich da nach den Verlautbarungen oder Bewertungen und Stellungnahmen von irgendwelchen Menschen. Das reicht nicht aus, sondern wir selber müssen lernen zu prüfen. Menschliche Erfindungen. wenn ich sowas erwähne, oder 1. Timotheus 4, Lehren von Dämonen, dann sagen die Leute immer, dann gib mir doch mal ein Beispiel. Hallo, ich habe schon Beispiele gegeben. Wenn irgendwer sagt, durch Kinder besprenkeln kommen Menschen in das Reich Gottes, ist es nicht eine Stilfrage und die einen taufen so und die anderen taufen so, sondern es ist eine Wahrheitsfrage. Und Millionen von Menschen in unserem Land werden belogen. Und ihnen wurde bescheinigt, schriftlich, mit Siegel, dass sie Kinder Gottes sind und sie sind nie wiedergeboren. Aber sie haben einen Taufschein. Das ist eine Lehre von Dämonen. Wie kannst du so etwas sagen? Weil was ist das Ziel der Dämonen? Was ist das Ziel des Teufels? Menschen von der Nachfolge Christi gegenüber abzuhalten. Und eines der größten Hindernisse für Evangelisation ist unsere Volkskirche. Und die Leute erzählen, wieso, was willst du? Ich glaube schon, nicht so wie du, ich habe meinen Glauben. Ja? So, irgendjemand hat ihnen eingeredet, das, was sie haben, ist das Normale und wir sind alle überhitzt und extrem. Und wenn wir dann kommen mit der Bibel, dann sagen sie, ach du, ich habe schon meinen Glauben. Ja, das glaube ich gerne, aber hast du den Glauben, den Gott möchte, dass wir ihn alle haben? Das ist die Frage. Das ist keine Haarspalterei, das ist keine Rechthaberei. Es gibt nur einen Weg in das Himmel, in das Himmelreich. Und das kommt nicht, indem irgendein heiliger Mann eine heilige Handlung an einem unschuldigen Baby vollzieht, sondern indem jemand durch den Heiligen Geist überführt wird, ich bin ein Sünder, ich gehe verloren, ich brauche die Erlösung und ich beuge meine Knie vor Christus und ich mache ihn zu meinem Herrn und Erlöser. Das ist die einzige Tür zur Erlösung. Und wenn irgendjemand einen anderen Weg vorschlägt, dann ist es eine fromme, brutale, gemeine Verführung. Das müssen wir glauben. Und zweitens, erklären. Er sagt, nee, das kann nicht sein. Also bitte, das gibt ja nur Streit, das kann doch gar nicht sein. Danke, das bringt mich zu Epheser 4. Und dort ist von dem Dienst der Dienstgaben, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und so weiter gesprochen. Und sie bringen das Volk in die Reife. Zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Da sollen wir hinkommen. Denn wir sollen, Vers 14, nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Hier ist eine von mehreren Schriftstellen, die sagen, hey, pass auf, da sind Leute, die wollen dich einfangen. Sei auf der Hut. Betrügerei der Menschen, Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Paulus redet hier nicht von Mormonen oder Zeugen Jehovas, die an deine Tür klopfen. Er redet von Menschen, die sagen, wir glauben an Jesus. Und wenn du dann näher hinschaust, dann siehst du, sie glauben nicht an Jesus, wie die Schrift sagt. Aber die Verheißung ist auf Glauben, wie die Schrift sagt. Johannes 7, 37. Glauben, wie die Schrift sagt. Nicht wie der Herr Pfarrer oder der Erzbischof. Oder der Sektenführer oder der. Glauben, wie die Schrift sagt. Das ist der einzige Glaube, den Gott jemals uns gegeben hat und den er bei uns sehen möchte und den er segnen wird. Das ist der einzige Glaube. Er hat nirgendwo verheißen, einen Glauben zu segnen, der Teile hiervon nimmt, aber andere Teile weglässt und andere Teile dazu tut. Nirgendwo hat er eine Verheißung. Nirgendwo. Die Verheißung ist auf der Ordnung Gottes. So, hier wird beschrieben, diese Gefahr, Betrügerei, listig ersonnener Irrtum. Und jetzt kommt die Antwort. Was ist die Antwort der reifen, mündigen Christen? Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Und achte drauf, lass uns wieder ganz genau am Text entlang gehen. Es steht nicht, lass uns die Wahrheit denken. Die Wahrheit sprechen. Wahrheit muss gesprochen werden. Wir müssen erklären, was wir glauben. Wir müssen erklären, das ist, was das Wort sagt. So steht es geschrieben. Und da wird es fromme Leute geben, die dich als Fanatiker abstempeln. Oh ja. Aber das haben sie mit Jesus gemacht, das haben sie mit Paulus gemacht. Und Jesus sagt, wenn sie es mit mir gemacht haben, werden sie es mit euch auch machen. So, wir haben das verheißen bekommen. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Sagst aber doch nicht hier im 21. Jahrhundert, mitten in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Wort Gottes sagt alle. Lerne nur nach dem Wort der Wahrheit, dich selber zu bewegen und zu erklären, da wo du ein Mandat hast, wo du einen Umkreis hast, wo Menschen sind, denen du was sagen kannst. Und sag du, was Gottes Wort sagt. Und wie schnell wird sich erfüllen, was Paulus prophezeit hat. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Der einzige Grund, warum alles noch so friedlich ist, ist, weil wir so harmlos sind. Und weil wir die religiösen Geister in diesem Land noch huldigen und ihnen Respekt zollen und sie anerkennen, statt mit ihnen zu tun, was man mit Götzen zu tun hat, zu stürzen, sie niederzumachen, sie zu brandmarken, sie als das zu erklären, was sie wirklich sind, Lügen und keine Hilfen. Lügen, religiöse, fromme Lügen. Und das schwemmt hinein. Es kommt in das Volk Gottes. Lass uns jetzt zu 2. Korinther 11 gehen. Diese Stelle hatten wir schon einmal, aber nur den ersten Teil. Jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an. 2. Korinther 11. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das haben wir uns ein bisschen angeschaut. Donnerstag oder Freitag. Jetzt Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Wo greift der Teufel an? Was ist das Ziel? Was will er umpolen? Unseren Sinn, unsere Gesinnung. Unsere Haltung der Einfalt und Lauterkeit. Und das bedeutet, dieses Wort Einfalt, es bedeutet Geradheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Und das ist das Ziel des Teufels. Er hat kein Problem damit, dass du Christ bist. Aber bitte nicht in Geradheit. Bitte nicht in Aufrichtigkeit. Bitte nicht in Ehrlichkeit. Mach, was du willst, aber diese Dinge lass doch mal beiseite. Das gibt doch nur Ärger, das macht doch nur Probleme, das macht dir das Leben schwer. Wir könnten doch einen viel einfachen Weg für dich vorschlagen. Der Teufel hat kein Problem mit Gläubigen, die im Kompromiss leben. Er hat nur Probleme mit denen, die sagen, so steht es geschrieben, so will ich leben und so will ich andere herausfordern und herausrufen und ermutigen, auch so zu leben. Mit denen hat der Teufel Probleme. Nur mit denen. Und da ist ein Angriff des Teufels auf unsere Herzenshaltung gegenüber Christus. Er sagt nicht, warum probierst du nicht mit ein bisschen Buddhismus? Oder ist doch nicht dumm. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, der Teufel kommt fromm daher. Er kommt mit christlichem Vokabular daher. Und er wird ganz viel von Liebe reden. Und ganz viel von Einheit reden und von Frieden reden. Und wir müssen das Wort kennen. Und wir müssen immer die göttlichen Gedanken parat haben. Wenn Christus von Frieden redet, er ist der Friedefürst. Dann wie passt das zusammen, wenn er sagt, ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Wie passen jetzt die beiden Dinge zusammen? Wie kann er Friedefürst sein? Und gleichzeitig bringt er das Schwert, also Kampf, Auseinandersetzung. Der Friede Gottes kommt und regiert, nachdem das Schwert sein Werk getan hat. So passen diese beiden Dinge zusammen. Erst kommt das Schwert des Herrn und trennt Lüge und Wahrheit. Und die, die das angenommen haben, die erleben den Frieden Gottes. Aber was wir heute haben, einen Frieden unter dem Dach der Vermischung. Und alles wird zusammengerührt und alles ist doch christlich und alles ist doch gut und alles ist doch in Ordnung und die meinen das doch auch gut und so weiter. Lasst uns auf der Hut sein. Jetzt wird erklärt, also jetzt, ich habe kurz jetzt beschrieben, worauf zielt der Angriff des Teufels? Er zielt nicht darauf, dass du dem Glauben entsagst. Er zielt darauf, dass deine Herzenshaltung, deine innere Einstellung Christus gegenüber nicht länger gekennzeichnet ist von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Geradheit. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit ist, ich lese in meiner Bibel, Gott will, dass alle Christen in neuen Zungen sprechen. Also nehme ich das, was das Wort sagt. Und ich strecke mich danach aus und tue, was die Bibel sagt, was man tun soll, um erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Und ich bin erfüllt vom Heiligen Geist und spreche in neuen Zungen. Das ist Geradheit. Heuchelei ist, das steht da, aber das meint etwas ganz anderes. Das ist Heuchelei. Man sagt das eine und tut das andere. Das ist Heuchelei. Und wenn Gott etwas hasst, ist es Heuchelei. Weil er ein Gott von Gradlinigkeit ist. Er sagt ja und er meint ja. Und er möchte, dass wir ja sagen und ja meinen. Fertig, aus. Und nicht, ja, das müssen wir heute anders verstehen und im Kontext. Und dann machen wir da unsere akrobatischen Übungen. Und unterm Schluss kommt der pure Rebellion gegen das geschriebene Wort raus. Das ist nicht so. Das ist nicht so. So, wir müssen diesen Angriff kennen. Und er kommt gegen jedes Kind Gottes. Sagt nicht, ach, ich bin keine Leiterperson, ich habe irgendwie nichts Besonderes im Reich Gottes an Verantwortung. Das trifft mich nicht, ihr Lieben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlinge. Ob Leiter oder nicht Leiter, das ist ihm vollkommen egal. Am liebsten Leiter, aber nicht nur jeder, der ihm da die Gelegenheit bietet. Und bitte, wir wollen nicht Angst haben. Petrus sagt, der Teufel geht umher und sucht. Warum geht er umher? Warum sagt er nicht einfach, ach, da ist ein Christ, rum, und verschlingt den? Weil er muss suchen, bis einer da ist, der ohne Waffenrüstung rumläuft. Er kann nicht einfach jeden verschlingen, nur weil er Christ ist. Sondern er muss lange suchen, bis er einen findet. Ohne Schwert und ohne Helm und ohne Schild und ohne allen. Und sagt, ah, da haben wir wieder einen Vollpelz. Das passt ja wunderbar. Er muss suchen. Der Teufel ist nicht stärker als irgendein Christ, der sagt, ich gehöre Jesus und ich lebe in der Wahrheit. Der Teufel kann nichts tun mit diesem Menschen. Kann ihm Schwierigkeiten bereiten. Aber ihn nicht wegziehen von dieser Hingabe an Christus. Das ist völlig unmöglich. So, also die Herzenseinstellung gegenüber Christus. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt, wie findet dieser Angriff auf unser Herz statt? Wie findet es statt? Und das ist in völliger Übereinstimmung mit dem, was wir schon gelesen haben. Nur noch ein bisschen detaillierter. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht empfangen habt, so ertragt ihr das recht gut. Wovon spricht er hier? Wenn du das ganze Kapitel 11 liest, oder eigentlich 10 und 11, Paulus ist hier in einer Auseinandersetzung mit falschen Aposteln, mit falschen Dienern, die in die Gemeinde gekommen sind. Und die haben dort gepredigt und haben dort gelehrt und die Menschen haben das angenommen. Er sagt dann später weiter unten, und das geht immer zusammen, Leute, die falsche Lehre haben, früher oder später landen sie in einem verkehrten Leiterschaftsstil. Paulus sagt, wenn die euch schlagen und aufzehren und fressen, dann ertragt ihr das recht gut. Die treten anmaßend auf. Die sind gewalttätig mit der Gemeinde, die unterdrücken, die manipulieren. Und Paulus sagt, und ihr nehmt das noch hin. Wie viele Schäfchen kennen nur die Lehre von Unterordnung. Und sie lassen sich die dümmsten und gemeinsten und schrecklichsten und perversesten Dinge vorsetzen, die man überhaupt nicht nur ausdenken kann im Geist, im Reiche Gottes. Und sagen, ja, ich muss doch meinem Leiter mich unterordnen. Zeige mir eine Schriftstelle, die von dir verlangt, dich einem Leiter, der nicht mehr Christus nachfolgt, dich unterzuordnen. Zeige mir eine. wenn du es jetzt nicht hast, aber sagst doch, da gibt's welche, such sie zu Hause und schick sie mir per E-Mail. Eine Schriftstelle, die sagt, egal wie, das ist dein Pastor und der kann in Ehebruch leben, der kann Irrlehre verkündigen, der kann Leute manipulieren, unter Druck setzen, Isabel, alles, aber er ist dein Pastor und du musst ihm nachfolgen und dich ihn unterordnen. Zeige mir eine Schriftstelle. Das ist eine gute Herausforderung, nicht wahr? Sagt, hey, da muss doch irgendwo eine sein. Okay, such. Unterordnung ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist Leiterschaft, die Christus nachfolgt. Du kannst nicht und du darfst nicht Leitern nachfolgen, die selber nicht mehr Christus nachfolgen. Und ich habe festgestellt, je weniger ein Leiter Christus nachfolgt, umso häufiger gebraucht er das Wort Unterordnung. Das ist einen direkten, diametralen Verhältnis. Je weniger das eine, umso mehr das andere. Wo es Leiterschaft nach dem Neuen Testament gibt, in Dienerschaft, in Vorbild, zur Herde und so weiter, da musst du nicht viel erzählen, wer hier der Leiter ist und dass es gut ist, sich unterzuordnen. Aber mein Thema ist jetzt nicht Leiterschaft, obwohl das ganz eng verbunden ist. Wie wir hier auch sehen, da kommen Leute, die sind im Dienst. Und sie spielen sich auf eine Art und Weise, die nicht christusgemäß ist. Ja. Und Paulus ist nicht zimperlich. Und er sagt, sie sind falsche Apostel. Und sie sind Diener Satans. Wow. Ja, muss da der Paulus nicht mal Buße tun über seine kritische Haltung. Am Abend legt er sich ins Bett und der Heilige Geist sagt, hast du gut geschrieben. Das kommt ins Buch, da stehe ich voll zu. Wie hast du den Heiligen Geist empfangen? Du hast eine Predigt, eine Botschaft gehört über Jesus. Du hast das Evangelium gehört. Ich weiß, die Zeit sitzt uns wieder im Nacken. Aber ich muss noch ein bisschen das... Ich schlafe ja auch nicht. Wenn ihr jetzt alle reihenweise eingeschlafen seid, hätte ich gesagt, die brauchen jetzt einen starken Kaffee. Aber es sieht im Moment nicht so aus. Wir haben die Botschaft von Jesus gehört, wir haben das Evangelium gehört, wir haben das angenommen und als Folge davon haben wir den Heiligen Geist empfangen. Ja, das ist die Ordnung. Wir erkennen Jesus als Herrn, wir verstehen, er ist unser Stellvertreter, er hat die Schuld, die Strafe auf sich genommen, er hat unsere Schuld getilgt, wir nehmen das an und wir empfangen den Heiligen Geist. Und jetzt kommen Leute, die verkündigen einen anderen Jesus, nicht den, den Paulus verkündigt hat. Sie verkünden ein anderes Evangelium, nicht das, das Paulus verkündigt hat. Die Leute nehmen das an und sie empfangen, oh Schock, einen anderen Geist. Ich bin erstaunt darüber, über dieses Missverhältnis, wie absolut schockierend diese Schriftstelle in ihrer Aussage ist und wie wenige Christen sich mit dieser Passage beschäftigen. Wie wenige glauben, dass es tatsächlich möglich ist, nur weil man arglos und harmlos da am Sonntagmorgen sitzt und wie ein hungriges Schwälbchen einfach den Schnabel aufmacht und alles wird uns reingestopft. Und wir können schon sagen, ja, mein Pfarrer ist eigentlich nicht gläubig und so. Aber weißt du, ich muss doch in die Kirche gehen. Das ist am Sonntag, dann tut man das so. Wie wenige Leute glauben, wenn ich eine Predigt annehme von einem anderen Jesus, wenn ich ein Evangelium annehme, was nicht das Evangelium von Paulus ist, dass ich damit einen anderen Geist inhaliere. Wie wenige glauben das? Wie wenige? Und das ist eine schreckliche Gefahr. Kinder Gottes, erfüllt vom Heiligen Geist, weil sie verkehrte Dinge hören, immer wieder. Nicht, sie sind irgendwo reingeraten und alles in ihnen sagt, Achtung, mach die Schotten dicht, nimm mir überhaupt nichts an. Und in der Hälfte der Zeit gehst du raus, weil du es eh nicht mehr ertragen kannst. Ich rede nicht davon, sondern ich rede davon, dass wir da ganz lammfromm sitzen und lassen uns alles reinstopfen. Ob das Bibel ist oder das Gegenteil von Bibel, ach, wen interessiert denn das? Wir empfangen einen anderen Geist. Zusätzlich zum Heiligen Geist empfangen wir einen religiösen Geist. Und dieser religiöse Geist wird sich ausbreiten und wird mehr und mehr das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben überlagern und ausblenden und verdecken. Und dann rutschen wir Jahr um Jahr tiefer hinein in diese Geschichte. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, hallo, was du da geglaubt hast, die Richtung, die du eingeschlagen hast, ist nicht Bibel, dann haben diese Leute durch diesen Geist diese seltsame Fähigkeit, statt zu hören, statt sich warnen zu lassen, den zu beschießen, der sie herausholen will aus dem Irrtum. Das ist das Werk des religiösen Geistes. Sie kriegen einen dicken Superfrieden im Leben des Ungehorsams. Und dieser Friede kommt nicht vom Heiligen Geist. Und sie kriegen eine solche Selbstsicherheit und Arroganz, dass sie nicht mehr nach Hause gehen müssen und sagen, ich muss prüfen, ob ich nicht vielleicht doch verführt bin. Ich muss schauen, was das Wort sagt. Diese Leute, die den religiösen Geist empfangen haben, die müssen nicht mehr prüfen. Die wissen, dass das alles Quatsch ist. Die wissen, dass das gesetzlich ist und Bangemacherei und dass das nicht richtig ist. Sie wissen, dass sie das Richtige haben. Auch wenn sie es mit keiner Schriftstelle belegen können und es x Schriftstellen gibt, die zeigen, dass sie die Verführten sind. Das ist das Merkmal von Verführung. Sie haben eine übernatürliche Gewissheit, dass sie nicht verführt sind. Ja. Und da ist das Problem. Alle Kinder Gottes, die in der Wahrheit sind und im Heiligen Geist sind, haben auch eine übernatürliche Gewissheit, dass sie nicht verführt sind. Nur die eine Gewissheit kommt aus dem Heiligen Geist und die andere Gewissheit kommt aus dem religiösen Geist. Ja, wie kann ich jetzt wissen, wo meine Gewissheit herkommt? Es gibt nur ein Kriterium. Stimmen deine Glaubensüberzeugungen mit dem geschriebenen Wort überein? Oder musst du sagen, in Bezug auf Taufe, in Bezug auf Geistestaufe, in Bezug auf biblische Gemeinde, biblische Ältestenschaft und Einheit und Liebe und all die, musst du sagen, ja, die Bibel sagt es eigentlich ganz anders, aber trotzdem. Dann bist du auf gefährlichem Boden, auf ganz gefährlichem Boden. Machen wir mal eine kleine Denkpause, lass es mal sacken. Triff die Entscheidung, ich muss nach Hause gehen, ich muss prüfen, nicht jetzt, nein, später. Ich muss prüfen, ob meine Überzeugungen über Christus, über Nachfolge, über Gemeinde, über Ältestenschaft, über Jüngerschaft und all diese praktischen Dinge, kommen die aus diesem Buch? Oder hat das mir irgendjemand eingetrichtert und ich wurde dazu erzogen, das zu glauben, ohne das zu prüfen? Du musst das herausfinden. Unbedingt. Einen religiösen Geist zu empfangen, ist keine Kleinigkeit. Und viele, wenn sie es einmal sich eingefangen haben, kommen nicht mehr heraus. Und wenn, dann nur mit sehr viel Mühe. Wir wollen sicher sein, dass wir uns nicht irgendetwas einfangen, was uns wegzieht von Christus, was uns blind macht, was uns arrogant macht, was uns sagt, ja sicher, die Bibel, klar, aber... Ich weiß von einem Christen, hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Pastorin aus der Landeskirche. Und die hat geschwärmt, oh, der Heilige Geist, und wie wunderbar. Und wir haben ja solche Freiheit hier und wir können hier machen, was wir wollen und alles wunderbar. Und ach so, ihr könnt machen, was ihr wollt. Alles, was in der Bibel ist. Ja, wir sind total frei. So, wie macht ihr das dann mit der Taufe? Naja, weißt du, Und dann kam raus, wie das immer so ist, sie tun nicht, was die Bibel sagt, sondern sie tun genau das Gegenteil. Statt Menschen zur Bekehrung zu bringen und dann zu taufen, reaktivieren sie eine Kinderbesprenkelung und sagen, das ist das Original. Und der Vorwurf war, aber du weißt, was die Bibel sagt. Du weißt, die führenden evangelischen Theologen, die besten Köpfe, das ist keine Vermutung von mir, sondern das kann ich dir schriftlich zeigen. Das ist, was andere Theologen sagen. Die besten theologischen Kräfte, die evangelische Welt je hervorgebracht hat, müssen zugestehen, dass die Kindertaufe aus der Bibel niemals zu rechtfertigen ist. Niemals. No way. während das, was wir glauben über die neutestamentliche Taufe, völlig klar dokumentiert ist. Also warum wollen wir das, was klar dokumentiert ist, verwerfen, aber uns auf etwas stützen, wo wir sagen, ja, aber die Tradition und im zweiten Jahrhundert, und mir ist egal, was sie im zweiten Jahrhundert gemacht haben. Mir ist egal, ich halte mich an die Lehre der Apostel. Weil das ist das Authentische. Das ist, was sie von Christus bekommen haben. Und was andere damit gemacht haben, das interessiert mich überhaupt nicht. Und wenn alle in die Irre gehen, ist es immer noch kein Beweis, dass es richtig ist. Amen. Und die Frage war, ja, aber wie wirst du eines Tages vor Gott stehen? Du weißt, dass das überhaupt nicht in der Bibel ist. Du betrügst Leute, du redest Sonntag für Sonntag Menschen mit Bruder und Schwester an, die ganz eindeutig Heiden sind. Und bescheinigst den Sonntag für Sonntag, du redest denen ein, die sind Kinder Gottes. Und deswegen müssen sie sich ja nicht bekehren, weil sie sind ja schon drin. Wie bringst du das klar mit dem Punkt, eines Tages stehst du vor ihm? Wie wird der Herr deinen Dienst beurteilen? Und was sagte diese Pastorin? Ach, wie der Herr unseren Dienst hier auf Erden beurteilt. Das kann ja sowieso keiner von uns wissen. Dein Gott, das unbekannte Wesen. Ja, also wir geben hier unser Bestes. Ob das nachher reicht, ob das richtig ist, ob das Gottes Wohlgefallen findet, das kann doch kein, das ist doch vermessen, wenn wir sagen würden, was ich hier tue, ist der Wille Gottes und das ist Gott Wohlgefallen. Das ist ja schon vermessen. Das klingt so demütig und es ist total verlogen. Wenn Christus seinen Willen offenbart hat, dann erwartet er, dass wir diesen Willen tun. Und nach dem, was er uns vorgegeben hat, wird er uns bewerten. Er hat nicht andere Maßstäbe und sagt, gebt mal euer Bestes, ihr wisst mal nicht, was das ist, und ich verrate euch auch nicht, nach was ich euch nachher messe, aber gebt mal eures Bestes, und nachher werdet ihr euch wundern, wenn ich meine Kriterien rausziehe, und da fallt ihr alle durch. Ihr Lieben, wir haben keinen Gott der Willkür. Was er uns heute sagt, danach wird er uns morgen, wenn wir vor ihm stehen, messen. Hallo. Und wir sind verantwortlich. Und niemand kann sich hinter jemand anderen verstecken. Niemand. Wir sind verantwortlich. Und wir wollen wachsam sein. Und wollen sehen, wie wir uns schützen können vor dem verführerischen Geist, der uns wegziehen möchte. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wie lange soll die sein? Viertelstunde Pause. Und dann muss ich das noch ein bisschen vertiefen und ein bisschen noch weiter abrunden. Und dann kommen auch noch Fragen. Und das könnte durchaus sein, dass wir mit unserem Zeitplan ein bisschen Probleme kriegen. Aber wenn deine kriegen, dann renn und krieg sie. Ich habe noch ein bisschen Zeit.